Nachdem sich Teil 1 der Sendereihe Die Kinder fressen ihre Medien des Seminars Medien und Alltag am Lehr- und Forschungsbereich Szenarien künstlerischer Praxis/angewandte Mediologie der HFBK Hamburg mit dem Unterschied zwischen dem Visuellen und dem Bild auseinandersetzte, Teil 2 das Prinzip des als ob bearbeitete und Teil 3 eine Unterbrechung darstellte, setzt sich der vierte Teil anhand der überkommenen Kategorie statt damit auseinander, wie sich Ökonomie, Politik, Beziehungen heute auf das mediale Material, auf die Medien selbst beziehen. Drinnen ist man als Städter und als Nichtstädter. Der Stadt als Bedingung schenkt man, was und gleichzeitig woanders ist. Das ist drinnen und schenkt kein Außen. Gleichzeitig läuft man durch Stadt und sie läuft durch einen durch. Die gegenwärtig gleichzeitige Stadt transportiert ihre Verstrickung in ein abstrahiertes Jetzt, wo sie sich als Bedingung von den Dingen trennt. Die Stühle, die Hochhäuser, die Kleider, die Kabel, man sitzt hin und her und sieht die vorbeifahrende Stadt als eine vorhandene, die nicht vorhandenes einklammert. So sieht die Stadt heraus aus den Dingen, so sieht sie aus. In der Stadt zu leben, angenommen, das ermöglichte Ungleichzeitigkeit. Also und gleichzeitig nach draußen gehen können und gleichzeitig sein im Gleichzeitigen, wo im Nebeneinander sich verdichtet, was abwesend ist. Was Abstrahiertes simuliert, gleichfalls die Simulation des Konkreten, derart in eine Pseudo-Anwesenheit gebracht, dass Gegenwart einem gleichzeitig erscheint. Gleichzeitig erscheinende Gegenwart, die ihr davor und danach zusammenfasst in einem wirklichkeitsweisenden Gleichklang, einem Zusammenschluss. So wäre immer Gegenwart. Im Zimmer ist Ungelöstes im Widerspruch. Auf der Straße ist Ungelöstes gleichzeitig im gelösten Gegensatz. Das Abwesend und Gleichzeitige verschwindet im Anwesend Gleichzeitigen. Ungleichzeit erinnert man sich als Erinnerung, sucht Gedächtnisse auf. Die Straßen, die Außenwände, verbergen was nicht da ist, sie stellen es zur Schau, als wäre es da. Drinnen weiß man, was einem nicht gehört. Und auch, welche die Schwindel sind. Und auch, was man nicht will. Und was einem fehlt, obwohl es nicht vorhanden ist. Ich verlasse das Haus, zur Haustür raus und gehe ein Stück an der Hauswand entlang. Wo die Wand endet, beginnt ein Zaun. Weiter gehe ich am Zaun entlang, der eine Ecke macht, ebenso wie der Lauf der Straße. Auch ich gehe an der Ecke entlang. Der Zaun geht noch ein Stück weit, bis dahin, wo wieder ein Haus beginnt. An der Hauswand entlang verfolge ich den Lauf der Straße. Wo das Haus aufhört, beginnt das nächste Haus. Vom nächsten Haus aus folgt ein weiteres. An den Wänden entlang gehe ich an den Häusern vorbei. Wo die nächste Hauswand endet, schließt wieder ein Zaun an. Der Zaun grenzt an ein Haus, dessen Wand eine Ecke macht, dem Verlauf der Straße folgend. Mein Gang macht einen Knick an der Ecke entlang, vorbei an den Wänden des Hauses. Ich stehe mit leeren Händen. Einer hat mir gesagt, er habe ein Zentrum jetzt. Er sei da angekommen. Alltägliches ist unterschiedlich. Der Alltag hat eine bestimmte Gestalt und in der rührt er verschieden Alltägliches in bestimmte Fassaden unter. Was ist die Straße? Es gibt dort Angebote, bestimmte Angebote. Die heißen zu schauen und bestätigen. Die Straße ist ausgestattet mit Verschwundenem. In einem selbst ist das Verschwundene ausgestattet in Einrichtungen, die man woanders wiederfindet. Vorstellungen genügen sich in Einrichtungen, in denen Abwesendes gleichzeitig erscheint. Die Gleichzeitigkeit erscheint. Was wundert ist, ob die Gleichzeitigkeit nicht echt ist, also einer Simulation nicht bedarf, wo das Ungleichzeitige in demselben aufgeht. Wo es in der Balance dazu im allgegenwärtig Anwesenden seine Abwesenheit verliert. Ausgestattet mit Verschwundenem, gespürt Abwesendem, simuliert Vorhandenem. So dicht inszeniert ist das Abwesende im Erscheinenden. Das gleichzeitige Heute mischt Phantasmen aus unerfüllt Vergangenem, um die Balance zum Ungleichzeitigen, Ausgegrenzten stabil zu halten. Nicht verortbare Vorstellungen im Ort statt, der Vorgestelltes simuliert. Wie das miteinander kreist, versucht diese Untersuchung zu fassen. Auszüge aus Erich Kästner, der 35. Mai. Die elektrische Stadt, 1931. Hier gibt es keine Schaffner, hier gibt es keinen Zugführer. Ich bin neugierig, wo die Fuhre hingeht. Können Sie uns erklären, wieso die Autos von selbst fahren? Unsere Wagen werden ferngelenkt, erzählte sie. Das Lenkverfahren beruht auf der sinnlichen Kupplung eines elektromagnetischen Feldes mit einer Radiozentrale. Ganz einfach was? Blödsinnig einfach, meinte der Onkel. Einfach blödsinnig, knurrte das Pferd. Und Konrad rief ärgerlich, wo ich doch Chauffeur werden wollte. Sie bogen in eine beliebte Straße ein, um sich die Schaufenster von Elektropolis zu betrachten. Aber kaum hatten sie den Bürgersteig betreten, so fielen sie alle drei der Länge lang um und rutschten, obwohl sie das gar nicht vorhatten, auf dem Trottoir hin. Hilfe, schrie Konrad. Der Fußweg ist lebendig. Der Fußweg war nämlich, damit man nicht zu gehen brauchte, mit einem laufenden Band versehen. Sie rollten aus einer Straße in die andere. Sie standen wenig später vor einer gewaltigen Fabrik. Viehverwertungsstelle Elektropolis, so hieß sie. Unabsehbare Viehherden warteten darauf, nutzbringend verarbeitet zu werden. Aus der Hinterfront des Gebäudes fielen die Fertigfabrikate der Viehverwertungsstelle in die Eisenbahnwaggons. Aus den Luken der Fabrikwand fielen die Produkte der Viehverwertung in immer rascherem Tempo. Es regnete förmlich Koffer und Fleischsalat, Butter, Stiefel, Schweizer Käse und Schlagsahne. Die Waggons liefen über. Jetzt flogen schon Backsteine, Fensterrahmen und Maschinenteile aus den Luken. Schließlich liefen sie rückwärts, saugten die Butterfässer, den Käse, die Koffer, das Gefrierfleisch, die Dauerwurst und alles am Fabriktor das ursprüngliche Vieh wieder aus dem Trichter. Sie sahen zurück und konnten beobachten, wie die Fahrstühle aus den Dächern flogen. Der Lärm der schwankenden Aluminiumwolkenkratzer klang nach Krieg. Sloterdijk, ich denke, dass wir statt heute nicht mehr als geografischen Ort denken sollten. Wir sollten statt topologisch denken, nicht geografisch. Als Krümmung in einem Feld und nicht als geografischen Ort, verstehen Sie? Ali G., ich weiß nicht, Mann. Wieso Acker? Sloterdijk, nein, nein, nicht so naturalistisch. Feld müssen Sie viel abstrakter denken. Feld verstehe ich hier in einem mathematischen Zusammenhang. Ein mathematisches Feld, so eine Art Drahtgitternetz, wissen Sie. Ali G., cool. Ich bin down mit dir, Matrix-Teil. Sloterdijk, das gewöhnliche Bild von Stadt sieht ungefähr so aus, Häuser, also wirtschaftliche Privaträume, umgeben einen Marktplatz, einen politischen öffentlichen Raum, und darüber, auf einem Hügel, steht ein Tempel, ein theoretisch eher Sakralraum. Ali G., klar, vor 2000 Jahren, oder was? Sloterdijk, wie Sie erkannt haben, ist dieses Bild als Modell nicht mehr zu gebrauchen. Die drei Stadträume greifen jetzt ineinander, sind miteinander verzahnt. Der öffentliche Raum dringt in den privaten, via Kabel, zum Beispiel Fernsehen. Der Privatraum dringt in den öffentlichen dank Apparaten wie zum Beispiel Autos. Das heißt, es gibt in der Stadt nichts tatsächlich Öffentliches und tatsächlich Privates mehr. Der dritte Raum, der theoretische Raum, ist in den privaten und in den öffentlichen Raum so eingedrungen, dass man ihn nicht mehr wiedererkennt, so hat er sich verändert. Theorie heißt Beschaulichkeit, sie ist sakral, weil sie aus dem Betrieb hinausragt. Das ist heute Wochenende, Ferien, Pensionierung und Arbeitslosigkeit. Der theoretische Raum ist also nicht mehr an Kirche und Schule gebunden, sondern an Sportplatz, Diskothek und Club Mediterran. Diese Siedlungen stehen dem ehemals ökonomischen und ehemals politischen offen. Ali G., ja und, Mann. Wo ist jetzt dein Problem? Sloterdijk, das Problem ist, dass wir sehr denk- und einbildungsfaul sind und uns an alte Bilder klammern. Wir ärgern uns, wenn man uns unseren Privatraum, unser politisches Engagement und unseren Glauben ans Heilige, vor allem an wissenschaftliche Theorien, wegnimmt und dafür andere Stadtbilder vorschlägt. Ali G., kein Problem, oder? Sloterdijk, zumindest viele Fragen empört, das soll die neue Urbanität sein. Wenn wir weder unser trautes Heim noch unsere fortschrittlichen politischen Meinungen noch unsere Tief- und Hochschulen wiedererkennen. Jedenfalls sehen unsere progressivsten Mediologen die neue Stadt als eine Projektion von zwischenmenschlichen Projekten, also beispielsweise als das, was wir hier gerade machen. Ali G., stopp mal, Kollege. Wir beide, zwischenmenschlich und so, da hast du was verwechselt. Klar. Sloterdijk, da haben Sie selbstverständlich recht. Gut, dass Sie mich darauf aufmerksam machen. Der Ausdruck zwischenmenschliche Projekte ist schlecht gewählt. Wir können versuchen, ihn durch polymediale Manipulationen zu ersetzen. Denn unsere zwischenmenschlichen Projekte basieren auf medialen Vorgängen, die uns in Apparaten gezeigt werden. Sehr richtig. Lassen Sie mich noch eines anmerken, falls das für Sie jetzt utopisch klingt, das ist es ja buchstäblich. Utopie heißt nicht Ort. Die neue Stadt ist geografisch nicht lokalisierbar, sondern überall dort, wo Menschen einander sich öffnen. Ali G., hey Mann, jetzt rück mal mit was Neuem rüber. So Nomadentum oder sowas. Was geht denn jetzt? Wer bist du denn, geiler Zausel? Flusser, Nomadismus, das ist ein gutes Stichwort. Denn wenn man davon ausgeht, dass erstens nicht mehr die Ökonomie, sondern die Kommunikation der Unterbau der Gesellschaft ist und zweitens, dass nicht mehr Besitz, sondern Information Macht ermöglicht, kommt man schnell zum Schluss, dass die sesshafte Daseinsform nicht mehr funktionell ist. Und zwar auch ganz einfach deshalb, weil unsere Häuser unbewohnbar geworden sind. Ali G., Alter, wo wohnst du denn? Flusser, mit unbewohnbar meine ich, dass es von allen Seiten zieht. Ali G., und ich mein damit, wo du wohnst. Flusser, ich will sagen, dass Informationen, die ins Haus geliefert werden, durch materielle und oder immaterielle Kanäle laufen, welche die Wände und Dächer der Häuser durchlöchern. Die Orkane der Medien sausen hindurch, und es ist unbewohnbar geworden. Der progressive Mediologe, stopp mal, jetzt reicht es. Was diskutiert ihr denn hier? Archäologie. Paris wird in eine Schwertteilchen-Kollisionsmaschine umgebaut, das gibt ein riesiges Labor. Anstelle von Stadt haben wir doch schon lange mediales Material gesetzt. Wenn ihr das erkennt, müsst ihr doch ganz anders denken. Ali G., ich sag Stadt dazu. Der progressive Mediologe, das wird dir sicher niemand verbieten. So störst du das mediale Material nicht. Euer Problem ist doch, dass ihr nach Stellen sucht, an denen sich das mediale Material auf, wie war das, zwischenmenschliches oder Politik oder Ökonomie bezieht. Diese Stellen werdet ihr nie finden. Heute bezieht sich doch alles auf das mediale Material, auf die Medien selbst. Wer um, ab oder anbaut, kennt die Schwierigkeiten, die sich aus dem Aufeinandertreffen alter und neuer Bauteile ergeben. Solche Probleme sind derzeit in Paris in einem gigantischen Maßstab zu lösen. Denn beim dort entstehenden Teilchenbeschleuniger Paris LHC, Large Hadron Collider gleich Schwerteilchen-Kollisionsmaschine, handelt es sich nicht um einen Neubau. Vielmehr gilt es auf dem Areal der ehemaligen Stadtmauer und heutigen Stadtautobahn, einzelne Fahrspuren, sowie weite Abschnitte der im Boden versenkten, überdeckten Verkehrsknoten, bei laufendem Verkehr, abzubrechen und künftig nicht mehr benötigte Tunnelröhren in den Neubau zu integrieren. Bürgermeister Bertrand Lannot bei der Vorstellung des Projektes, was wir hier in Paris machen ist nicht weniger als die komplette innere Stadt, wieder, in ein Labor umzuwandeln. Ein Labor, das den Namen Stadt trägt. Weltweit stehen wir vor einem weitreichenden Paradigmenwechsel. Paris bewegt sich konsequent in diesen Paradigmenwechsel hinein, in die Widersprüche, die sich zwischen neuen, anderen und gegenwärtigen Modellen ergeben. Sehen Sie, lange Zeit über wurden Städte an Flüssen gegründet, Paris, die Insel in der Seine. Dann wird die Anbindung an Verkehrsnetze wichtig, Paris verwandelt seine Stadtmauer in eine Ringautobahn. Heute aber transportieren Fahrzeuge, die sich auf dem Boulevard Peripherique bewegen, eben nur mehr einen längst obsoleten Begriff von Mobilität. Der Boulevard Peripherik und sein Fahrzeugaufkommen naturalisiert Mobilität mehr nicht. So wie der Boulevard Peripherik für eine gewisse Zeit zweigeteilt funktionierte, also gleichzeitig auch als Stadtgrenze fungierte, werden auf dem PLHC anfänglich noch, zumindest während der nächsten 10 Jahre, Autos fahren. Beim PLHC handelt es sich darum, den emanzipatorischen Prozess des medialen Materials bewusst begleiten zu wollen. Statt, anders gesagt, mediale Vorgänge in mediatären Strukturen, läuft heute ja üblicherweise komplett unabhängig von menschlichen Sentimentalitäten ab. Martin Poli, Herausgeber von World Architecture, sieht in diesem Projekt, der Arbeit an einem neuen Mobilitätsbegriff, ein Pilotprojekt, auf das sich sämtliche Städte weltweit beziehen werden. Zum Beispiel stehen am New Yorker Times Square Gebäude, die über die letzten 30 Jahre hinweg innen völlig verfallen konnten, weil die Werbung außen genügend Geld bringt. In St. Petersburg sind Reklamtafeln im Zuge der Feierlichkeiten des 300-jährigen Bestehens Sichtschutz für verfallene Fassaden oder aber die riesigen Billboards stabilisieren durch ihre aufwendige Verankerung vorläufig noch die ansonsten völlig in sich zusammenklappenden Gebäudehüllen. Die Vermutung, die angeblich bewegten Daten würde die Bewegungen von Menschen und Waren teilweise ersetzen, erwies sich als falsch. Im Gegenteil, die Datenströme führten zu extremer Zunahme materieller Bewegungen. Menschen und Waren wurden auf die Reise geschickt und mussten in ständiger Beschleunigung den Daten hinterherrasen. Die Knotenpunkte im Datennetz wurden zu territorialen Anziehungspunkten. New York, London und Tokio, wo sich die weltweiten Datenströme trafen, wuchsen zu unsichtbaren Gigastädten heran. Die Stadt selbst hatte sich schon damals verschiedener Formen bemächtigt, über die die Menschen noch teilzunehmen glaubten. Das Bild von Stadt wurde von der entorteten Adressierung bestimmt, von Anschluss und technischer Erreichbarkeit. Die Adressen waren Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen, mit denen wir uns identifizierten. Die Struktur der Stadt regelte die Daten, Waren und Gedankenflüsse. Mittlerweile hat sich die Stadt vom Menschen emanzipiert. Straße, Marktplatz, Haus und Garten sind bereits an Simulanten abgegeben. Politik und Ökonomie werden beschäftigt. Der Mensch kann nun das Virtuelle konkretisieren, sich einlassen auf das Produzieren von Möglichkeiten. Es ist eine der Hauptaufgaben des Staates, den Raum, über den er herrscht, einzukerben oder die glatten Räume als Kommunikationsmittel in den Dienst des eingekerbten Raumes zu stellen. Es ist das vitale Interesse jedes Staates, nicht nur das Nomadentum zu besiegen, sondern auch die Migrationen zu kontrollieren. In das Nomadologie-Konzept ließen sich problemlos ältere ästhetische Leitfiguren zu neuen transformieren, der Dandy, der Flaneur, der Detektiv, der Herumtreiber und Vagabund, der ziellos umherschweifende Situationist und so weiter. Es könnten aber auch andere Figuren eingearbeitet werden, die nicht nur Abbildungen des analogen Archivs sind. Diese sind in der gegenwärtigen Gesellschaft virulent, auch wenn wir sie noch nicht identifizieren können. Heute wird mit Vorliebe die Existenz des kommunikationstechnologisch hochgerüsteten Berufsreisenden in nomadologischen Begriffen beschrieben. Die Alternativversion solcher Telearbeiter ist der Technomade, jemand, der die Erde bereist, vorangetrieben von menschlicher Energie und ausgestattet mit Technologie, die den physikalischen Ort bedeutungslos macht. Die Arbeitskraft, Dienstleisterin oder das deregulierte Subjekt wird zur Multiple und allerorts einsetzbaren Persönlichkeit. Aufgegriffen wurden mannigfaltige, nicht mehr eindeutig entzifferbare Figuren in Bildern wie dem nomadisierenden Shih Tzu.